herzlich willkommen hier bei Bibilinga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
Unseren heutigen Raum bekommt Watoto Kabisa. Watoto Kabisa ist ein Förderverein, der 2010, also vor 11 Jahren, vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfindern, kurz BDP, aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz Saar gegründet wurde. Watoto Kabisa, übersetzt volle Kanne Kinder, unterstützt die Organisation Wonesu in Kenia, die sich vor Ort um Schulspeisungen und landwirtschaftliche Projekte kümmert. Außerdem ist noch das Projekt Hope Pad dazugekommen, in dem mehr als 1500 Mädchen wiederverwendbare Menstruationsbinden erhalten. Watoto Kabisa ist hiermit also Sponsor. Entscheidungen zur Projektentwicklung und Umsetzungen werden vor Ort in Kenia getroffen. Uns zugeschaltet ist heute Wiebke. Wiebke arbeitet aktiv im Verein von Watoto Kabisa. Sie wird uns gleich erzählen, wie es zu der Gründung gekommen ist und warum sich für die drei Projekte Schulspeisung, Landwirtschaft und Menstruationsprodukte entschieden worden ist und wie die Lage vor Ort aussieht. Denn Wiebke war vor 2 Jahren mit einer Gruppe von PfadfinderInnen in Kenia und hat sich dort vor Ort von der Lage ein Bild machen können. Das Thema Watoto Kabisa war eins unserer ersten Themen, über die wir gerne sprechen wollten. Inga und ich haben beide einen großen Bezug dazu, weil auch wir beide Mitglieder der PfadfinderInnen aus Rheinland-Pfalz Saar sind und ich vor 10 Jahren selber bei der ersten Gruppe dabei war, die damals nach Kenia gefahren ist. Jetzt also viel Spaß bei der heutigen Folge von Bibilinga, Raum für, heute mit Wiebke von Watoto Kabisa.
Hey Wiebke!
Hallöchen!
Hi, schön, dass du da bist!
Um es so ein bisschen aufzulockern, würden wir erstmal mit so einer kleinen Fragerunde starten, damit die HörerInnen dich und uns auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar, Birte, willst du mit der ersten Frage starten? Geht es um erste Male unseres Lebens?
Genau, da hatten wir nämlich beim letzten Mal, bei der letzten Folge mit angefangen. Und das würden wir gerne mit reinnehmen. Und dann wollten wir gerne wissen, wann hast du denn das erste Mal einen Berg bestiegen?
Boah, krass. Das erste Mal einen Berg. Daran kann ich mich gar nicht so genau erinnern. Also ich schätze, das war in irgendeinem Familienurlaub in Österreich. Ich weiß, dass ich mal auf der Zugspitze war. Das ist jetzt so namentlich der Berg, der mir noch so in Erinnerung geblieben ist. Und tatsächlich ein Berg, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Mount Longonot, auch tatsächlich in Kenia.
Ja, krass.
Das ist ein Vulkan, ja. Aber ansonsten bin ich nicht so bergsteigerisch unterwegs.
Wie alt warst du, als ihr auf die Zugspitze gegangen seid? Oder Österreich generell? 11. Ja.
Achso, ja gut. Zugspitze ist ja in Deutschland, aber genau, ich schätze so 11.
Ja. Und Inge, wann warst du es erstmal? Wann bist du es erstmal im Berg gestiegen?
Ja, ich würde auch sagen, in irgendeinem Familienurlaub in Österreich. Also ich kann mich auch nicht genau erinnern ans erste Mal, um ehrlich zu sein. Und du, Birte?
Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich weiß noch, als ich in der 10. Klasse war, ich im Schüleraustausch in Israel und da waren wir in der, da ist ja so eine Steinwüste und da weiß ich noch, sind wir da die Berge rauf und runter gekraxelt, da kann ich mich sehr genau noch dran erinnern, dieses Gefühl, oben auf so einem Berg zu stehen. Und das war in Israel, genau.
Nächste Frage, Wiebke. Genau, wann bist du das erste Mal umgezogen?
Da war ich 3 Jahre alt. Da bin ich innerhalb von Koblenz allerdings, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Von einer Wohnung in eine etwas größere Wohnung.
Okay.
Wegen Familienzuwachs.
Ah, okay. Wie du?
Ich war 8. Und da sind wir auch innerhalb des Dorfes umgezogen. Und dann ein paar Monate später sind wir einmal quer durch die Republik von Rheinland-Pfalz nach Niedersachsen. Genau, da war ich 9. Das war, glaube ich, so der erste große Umzug. Ja. Und du, Inge? Bist du schon mal umgezogen?
Klar, ich bin irgendwann ausgezogen. Bin mit 19, glaube ich, war das. Das war mein erster Umzug.
Wiebke, deine erste Gruppenstunde bei den Pfadfindern?
Ah, die hat noch in einem ganz anderen Bund stattgefunden. Da war ich glaube, 6 Jahre alt, genau. Und da war ich in der Wölflingsgruppe der DPSG-Pfadfinder. Und meine erste Gruppenstunde beim BDP, in dem ich jetzt auch noch aktiv bin, die habe ich mitgemacht, da war ich 12 Jahre alt.
Okay. Und Inge?
Ja, mir ging es auch so. Ich habe auch in der DPSG angefangen mit 6 und bin dann mit 8, glaube ich, sind wir dann auch zum Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder übergegangen. Genau, und Birte,
ja, ich bin ja spät erst dazu gekommen. Ich war, glaube ich, 17. Und da habe ich aber quasi, meine Gruppenstunde war ja schon, wo ich selber Gruppenleiterin war. Also ich habe selber keine Gruppenstunde als Teilnehmerin gehabt.
Pfadfinder-Oma.
Pfadfinder-Oma sozusagen, genau. Gleich bei den Omas eingestiegen.
Sehr gut. Wiebke, dein erstes Haustier?
Oh, Fische. Platis. Ich durfte leider nie ein fälliges Haustier haben. Deswegen hatte ich Fische. Aber auch nicht so lang.
Hatten die Fische Namen?
Ja, ein paar. Die hatten mal irgendwann so Herr-der-Ringe-Namen.
Okay.
Ja, das ist schon etwas länger her.
Voll gut.
Birte, ja, wir hatten auch Fische. Da war ich vielleicht so 4, 5. Und dann hatte ich aber mein richtigen erstes Haustier war, der gehörte auch mir. Das war ein Kater namens Ricky. Genau. Den haben wir auch immer kleine Kleider angezogen. Der hat alles mit sich machen lassen. Und dann, der war so ganz lieber, der hat einfach, das war nicht so eine typische Katze, mehr so ein Hund. Und mit dem konnte man alles machen. Und dann hatten wir noch, meine Schwester und ich haben ihm dann Puppenkleider angezogen. So.
Okay, wenn sich der Tierschutz meldet, dann gebe ich gerne Birtes Adresse weiter.
Inga, dein erstes Haustier?
Wir haben einen Hund bekommen, da war ich, glaube ich, 4. Und der war auch sehr lange bei uns, also war das so das einzige Haustier lange. Mittlerweile habe ich auch einen eigenen Hund und wir hatten noch eine Katze zwischendurch.
Mhm. Goodie, okay.
Okay, ich habe gerade gedacht, dass wir vielleicht mal noch ein paar Begrifflichkeiten erklären können für alle HörerInnen, die keine PfadfinderInnen sind. Und zwar haben wir eben DPSG, BDP und es war noch irgendwas, fällt mir gleich wieder ein, gesagt. Ich glaub, möchte jemand von euch das erklären? Wiebke, was bedeutet BDP?
Ja, BDP steht für den Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Und das ist ein nicht kirchlicher Pfadfinderverband in Deutschland. Der ist 76 gegründet worden und ist einer der 3 größten Pfadfinderverbände in Deutschland.
Genau, nämlich neben DPSG und VCP, ne? Und DPSG, weil wir gesagt haben, gerade BDP ist halt nicht konventionell, haben wir einmal die DPSG, die gehört der den katholischen Pfadfindern an und der VCP, der katholischen Kirche an und der VCP gehört der evangelischen Kirche an.
Okay, gut. Dann haben wir alle im Boot, denke ich.
Genau, und weshalb wir auch über Pfadfinder kommen, daher kennen wir uns natürlich auch. Und das große Thema, was uns heute beschäftigt, ist ja Watoto Kabisa. Und das ist eine Organisation oder ein Verein, gegründet von unserem Landesverband, das heißt aus Rheinland-Pfalz und Saar, vom BDP und Watoto Kabisa. Was heißt das eigentlich?
Ja, Watoto Kabisa, das sind 2 Wörter, die aus dem Swahili kommen. Also Swahili und bedeutet so viel wie volle Kanne Kinder. Also Watoto heißt Kinder und Kabisa ist so ein verstärkendes Wort. Also ja, wir haben das immer mit volle Kanne Kinder übersetzt.
Und was macht Watoto Kabisa?
Ja, Watoto Kabisa ist grundsätzlich erstmal wie so ein kleiner Arbeitskreis, gegründet von PfadfinderInnen aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz-Saar. Und wir unterstützen eine kleine Nichtregierungsorganisation, also NGO, aus Kenia.
Und was bedeutet Nichtregierungsorganisation?
Das ist eine Organisation, die quasi unabhängig von der kenianischen Regierung existiert und arbeitet.
Das heißt, die Menschen da arbeiten ehrenamtlich? Nein, die werden auch bezahlt.
Nee, genau. Und da kommen wir ins Spiel. Also wir sind quasi die finanzielle Unterstützung für diese NGO. Genau, wir finanzieren deren Arbeit vor Ort.
Und wie kommen PfadfinderInnen aus Rheinland-Pfalz-Saar nach Kenia? Also wie ist diese Verbindung entstanden?
Das war eine Idee von den Gründungsmitgliedern, zu denen ich überhaupt jetzt gar nicht gehöre. Die hatten tatsächlich den Wunsch, ein soziales Projekt zu starten und sind da über private Kontakte an einen Sozialarbeiter geraten, der selbst aus Kenia stammt und dort verschiedene soziale Projekte leitet. Und mit dem zusammen ist dann eine Kooperation entstanden. Dan heißt der Mann. Genau, und so sind die Pfadfinder quasi eingestiegen in soziale Projekte, die in Kenia stattfinden.
Und
und hat angefangen, die zu unterstützen.
Und das soziale Projekt in Kenia heißt Wonesu.
Ja, so, das ist der Name,
das ist der Name der NGO.
Genau. Die mittlerweile, die Projekte, die damals 2010 war das, angestoßen wurden, mittlerweile betreut.
Okay.
Genau.
Und was für Projekte unterstützt Wonesu?
Das sind, ja, ich würde mal sagen, drei verschiedene Projektschwerpunkte. Das sind nämlich einmal Landwirtschaftsprojekte, in denen ja Familienzusammenschlüsse gemeinschaftlich ja in die Landwirtschaft einsteigen und über kleine Milchziegenbetriebe und ja verschiedene Pflanzenanbau, Obst- und Gemüseanbau, ja, sich eine finanzielle Stabilität und erarbeiten. Und ein zweiter Stand oder ein zweiter Schwerpunkt sind die Schulspeisungen in Schulen. Da werden mittlerweile 6 verschiedene Grundschulen täglich mit Schulspeisungen versorgt, beziehungsweise die SchülerInnen mit Schulspeisungen versorgt. Und im dritten Schwerpunkt bietet Wonesu im weitesten Sinne Schulsozialarbeit an. In dem Rahmen, was jetzt von uns vor allem unterstützt wird, werden wiederverwendbare Binden hergestellt, die eben Schülerinnen so in ihrem Schulalltag unterstützen.
Okay.
Also Menstruationsbinden.
Genau. Ja, richtig. Genau. So viele Produkte.
Also du nochmal auf die verschiedenen Projekte quasi zurückzukommen. Also beim ersten ist es so, dass quasi Landwirtschaft unterstützt wird. Das heißt, die Familien können sich da bewerben. Wer entscheidet das?
Das ist die NGO vor Ort, die tatsächlich mit den Communities zusammenarbeitet und dort Familien ja, ausgesucht hat quasi. Die ist in die Communities reingegangen und hat da Kontakt zu Familien aufgebaut. Und mittlerweile ist dieses Projekt quasi zum Selbstläufer geworden. Also da an dem Projekt sind über 60 Familien beteiligt. Das ist sehr bekannt in der Region, in der Wonesu arbeitet. Und da bewerben sich mittlerweile im weitesten Sinne Familien. Also das Projekt ist mittlerweile wie so eine Art Selbstläufer. Familien kontaktieren Wonesu und ja, so läuft das mittlerweile.
Und das zweite Projekt waren die Schulspeisungen. Das bedeutet, du hast gesagt, 6000 Mahlzeiten pro Tag?
Nee, nicht ganz. Also es sind an 6 Grundschulen, werden jeden Tag Schulspeisungen ausgegeben.
Okay, dann habe ich.
Und davon profitieren insgesamt knapp 4000 Schülerinnen und Schüler.
Und was bedeutet das für die Kinder? Warum ist es so wichtig, dass es Schulspeisungen da gibt?
Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig simpel, von wegen, da werden jetzt erstmal jeden Tag irgendwie Essen verteilt. Das hat in der Region einen ganz großen Impact. Also die allermeisten der Kinder stammen aus Slum-Regionen. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, dass es jeden Tag eine warme Mahlzeit gibt. Das war auch der Grund, weshalb viele der Kinder gar nicht regelmäßig zur Schule gehen, sondern eher so im elterlichen Betrieb mitarbeiten, ein bisschen Geld mitverdienen, dass überhaupt irgendwie Essen für die Familie da ist. Das heißt, so eine tägliche Mahlzeit in der Schule bedeutet für die Familie eine ganz, ganz große Entlastung und ist überhaupt erst die Voraussetzung für viele dafür, dass Kinder überhaupt die Schule besuchen können. Und das hat sich in den letzten Jahren auch an der Schulpopulation gezeigt. An den Schulen, in der die Schulspeisungen angeboten werden, haben sich die Schülerzahlen teilweise verdoppelt. Ja, Kinder besuchen den Unterricht sehr viel regelmäßiger und Lehrer berichten auch tatsächlich von gesteigerten Leistungen. Also ist ja klar, wenn jemand hungrig die Schule besucht, nimmt er wahrscheinlich nicht so viel mit, wie einfach gesättigt.
Und das dritte war quasi die Sozialarbeit in den Schulen, wo vorwiegend eben auf Binden Wert gelegt wird oder Aufklärung für Menstruationshilfsmittel sozusagen gelegt wird.
Ja, ich habe jetzt mal, das teilt sich in so verschiedene Aktionen auf, dieser große Schwerpunkt Schulsozialarbeit. Da finden vor allem Workshops mit Schülerinnen und Schülern statt, in denen Aufklärungsarbeit zu allen möglichen Alltagsschwierigkeiten geleistet wird. Ob das die Themen wie AIDS, frühe Schwangerschaften, tatsächlich aber auch so heftige Themen wie Vergewaltigung und Prostitution. Das sind Themen, die da immer wieder besprochen werden. Und ein Teilengagement von diesem ganzen Oberthema Schulsozialarbeit ist eben die Produktion von wiederverwendbaren Binden. Genau, das ist jetzt so der Teilbereich, der vor allem auch von Watoto Kabisa, also unserem Förderverein unterstützt.
Das heißt also, wir können uns sowas ja immer so ein bisschen schlecht vorstellen, weil wir gehen einmal in die Drogerie und dann können wir quasi unseren Monatsbedarf ja einfach auch abdecken für unsere Menstruation. Warum? Das ist in Kenia nicht der Fall oder bei diesen Menschen oder in den Schulen?
Ja, also da ist auch wieder so das Finanzielle, das große Problem. Diese Einwegprodukte sind für viele Familien einfach viel zu teuer. Ja, das führt eben dazu, dass Mädchen während ihrer Menstruation nicht die Schule besuchen können. Ja, unsere Partner in Kenia berichten leider immer wieder, dass sich Mädchen auch tatsächlich prostituieren, um irgendwie an Geld zu kommen, auch für so simple Sachen wie Hygieneprodukte. Und deswegen verteilt Boniso schon seit längerer Zeit diese Einwegbinden an Schulen, um dem einfach ein bisschen entgegenzuwirken. Und seit 2 Jahren allerdings beschäftigt Boniso auch eine eigene Schneiderin, die tatsächlich diese wiederverwendbaren Binden herstellt. Und mittlerweile über 1500 Schülerinnen ausgibt.
Wahnsinn.
Schülerinnen und junge Frauen, genau. Und verbunden mit diesen Binden sind auch immer wieder Workshops, in denen zum einen die Anwendung geklärt wird, zum anderen aber auch nochmal natürlich ein ganz wichtiger Austauschort rund um alle möglichen Alltagsprobleme entsteht.
Klasse, das sind wirklich, ich war ja vor 10 Jahren, war ich ja quasi mit der ersten Gruppe damals in Kenia und ich kann mich erinnern, da hatten wir damals gab's so Karten, die quasi wir verkauft haben, also nicht in Kenia, sondern die haben wir danach quasi, war das glaube ich, anfertigen lassen. Und da ging es auch um Schulspeisungen und dann konnte man quasi, es waren so Gutscheinkarten, ne, dass die Menschen die Karten gekauft haben und dann konnte man zum Beispiel, ich glaube, 30 Euro war das damals oder 25 für eine Schulspeisung. Genau, gibt es diese Karten immer noch?
Ja, die haben wir auch nachdrucken lassen. Also wir haben jetzt letztes Jahr zu Weihnachten nochmal eine ganze neue Gabe an Karten entworfen und nochmal drucken lassen. Genau, das Prinzip stammt, glaube ich, von Oxfam. Mhm. Das ist Geschenkkarten kaufen, Spendenkarten kaufen.
Das heißt, ich kann quasi eine Karte bei euch kaufen, für, ich weiß nicht, was zahle ich für eine Schulspeisung zum Beispiel?
10 Euro. Ich glaube, das Bildungspaket waren 30,
genau,
ne?
Genau, und dann
Haben wir aber mittlerweile nicht mehr. Wir haben einmal die Schulspeisung, dann haben wir einmal den Gemüsegarten für 20 Euro und dann noch einmal die Ziele.
Das sind die 3 Karten, die es gibt.
Das heißt,
okay.
Das sind die 3 Karten.
Genau, ich würde quasi bei euch eine Karte kaufen und könnte die dann jemandem zum Geburtstag schenken und damit die Organisation unterstützen.
Ganz genau.
Richtig?
Ja, genau. Also die Spenden, die fließen auch wirklich zu 100% in die Projekte. Also von Deutschland aus arbeiten wir alle komplett ehrenamtlich. Das heißt, da fließt kein Cent in unsere Arbeit, sondern...
Was ist genau eure Arbeit dann als Watoto Kabisa?
Ja. Spenden sammeln. Spenden sammeln, das Projekt bekannt machen, bewerben und ansonsten beläuft sich da ganz viel einfach auf die Kommunikation mit der NGO in Kenia und das Spenden sammeln. Also wir haben uns da in den letzten Jahren nahezu überflüssig gemacht. Ich finde, das ist aber auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also die Entscheidungen zu den Projekten, wie die laufen, was da passiert, das liegt alles in Hand von Boniso. Also damit haben
Schön.
Wir... Nicht
was macht ihr für Projekte, um Spenden zu sammeln?
Mhm. Ja, zum einen verkaufen wir diese Spendenkarten. Letztes Jahr sind leider einige Aktionen total flach gefallen wegen der Pandemie. Also ansonsten finden auch immer wieder kleinere Aktionen bei Pfadfinderaktionen statt. 2019 zum Beispiel haben wir auch Berlin Dolo und Maria Monde. Das sind 2 Mitarbeiterinnen von Boniso eingeladen. Die haben am Pfingstlager unseres Landesverbandes teilgenommen und haben davon Projekt berichtet und wir haben ein paar Workshops mit denen zusammen gemacht. Und jetzt für den kommenden Sommer, genau für Juli, planen wir gerade einen Spendenlauf. Also ziemlich classy, aber ich glaube, das wird noch.
Und das ist aber dann auch nur von den Pfadfindern oder kann da quasi jeder mitmachen, der will?
Das ist jetzt erstmal nur Pfadfinder-intern geplant. Ansonsten so für die breitere Öffentlichkeit finden immer rund um die Feiertage, so rund um die Weihnachtsfeiertage, kleinere Aktionen statt, die dann auch von den einzelnen Ortsgruppen, von den einzelnen Stämmen.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir auf den ganzen Weihnachtsmärkten unterwegs waren, Musik gemacht haben und dabei nämlich dann die Karten verkauft haben. Das haben wir
eine Zeit lang sind auch viele Gruppen haben Straßenmusik gemacht. Ja. Damit Musik gesammelt.
Genau. Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Da waren wir gefühlt fast jedes Wochenende irgendwie in irgendeiner Fußgängerzone und haben Spenden gesammelt. Wenn das jetzt mit Corona besser wird, wird das hoffentlich auch nochmal neuen Aufschwung finden.
Ja, das waren total coole Aktionen. Ne? Daran erinnert, das waren auch so meine ersten Berührungspunkte eigentlich mit dem Projekt. Noch bevor ich da irgendwas mit zu tun hatte, standen wir mit unserer Gruppe auf der Straße und haben ein paar Lieder getrellert.
Und dann warst du 2017, glaube ich, war das, bist du mit einer Gruppe von PfadfinderInnen nach Kenia gefahren.
Ja, richtig. Da hat quasi die zweite größere Fahrt stattgefunden mit den PfadfinderInnen, genau. Da waren wir eine Gruppe von 23 Leuten, 20 TeilnehmerInnen im Alter von 15 bis 20 ungefähr, also echt eine junge Truppe. Und das haben wir zu viert
also geleitet. Du hast die mitgeleitet, die Fahrt?
Ja, genau.
Und was ist, wenn du daran zurückdenkst, was ist dir da so besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, auf jeden Fall die Begegnung in den Projekten. Wir haben uns auch viel einfach so das Land angeschaut. Wir haben aber auch viel Zeit in den Projekten verbracht. Und das sind natürlich ja ganz besondere Begegnungen. Ne? Auch einfach zu sehen, was so das eigentlich das ist. Wir machen hier kaum Arbeit und da entstehen krasse Sachen, die wirklich für viele tausend Menschen das Leben verändern.
Das heißt, was zum Beispiel gab's nicht, bevor das Projekt gegründet wurde? Oder also was hat das Projekt da schon hervorgebracht? Also die einzelnen kleinen Punkte haben wir eben schon gesagt, aber ich glaube, da sind auch noch größere Sachen entstanden. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, besonders beeindruckend finde ich immer die Landwirtschaftsprojekte. Das kann man sich so vorstellen, dass da sich wirklich Gruppen von jeweils circa 10 Familien zusammengefunden haben, die vorher irgendwie einzeln ihren Lebensunterhalt bestritten haben und da wirklich zu Solidargemeinschaften zusammengewachsen sind. Das sind Gruppen, die gemeinschaftlich Ziegen halten, die gemeinschaftlich Hühner halten, die gemeinschaftlich Felder bewirtschaften und dadurch wirklich ja eine ganz andere Lebensqualität gewonnen haben. Also das finde ich wirklich unfassbar beeindruckend, was für ein Gemeinschaftsgedanke da gewachsen ist. Die Gruppen haben auch ja ein eigenes Banksystem entwickelt, was in Kenia, ja, oder was für die Gruppen jetzt sogar wie so eine Art Krankenversicherung funktioniert. Also die haben sich da ganz schön auf stabile Füße gestellt. Und das ist mittlerweile so weit gewachsen, dass die Gruppen, die vor ein paar Jahren gegründet wurden, in diesem Jahr tatsächlich in die Unabhängigkeit entlassen werden, wenn man das so sagen kann. Also sie werden ab diesem Jahr nicht weiter betreut vom UNESCO.
Wahnsinn, toll.
Sind selbst jetzt selbstständig eingetragene Selbsthilfegruppen. Völlig
total
unabhängig
gut
von der Organisation.
Also war es quasi so eine, wir geben Starthilfe, um dann nachher sich selbst helfen zu können, Aktion.
Ja, genau. Das ist da wirklich komplett geglückt. Das hat angefangen mit der Ausgabe oder der Vergabe von einzelnen Milchziegen. Ja, und bis jetzt zuletzt sind die Gruppen eigentlich nur noch über verschiedene Workshops betreut worden. Also dass Mary Amonde, die ist selbst ausgebildete Landwirtschaftstechnikerin, oder ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so übersetzen kann, die da Workshops und Trainings mit den Gruppen gemacht hat über verschiedene Anbautechniken. Ja, alles Mögliche, die der Tierärzte organisiert hat, die einfach ja die Gruppen dabei unterstützen, die Tiere zu pflegen, die Tiere medizinisch zu versorgen. Und ja, das Ganze endet jetzt und die Gruppen sind ja komplett selbstständig. Einige halten sogar Milchkühe mittlerweile.
Und für die Familien oder die Gruppen, die dann quasi jetzt, ich sag mal, ausgestoßen werden, das klingt so böse, bewerben sich aber dann jetzt neue Familien, die quasi dann auch die Möglichkeit haben, das Projekt zu durchlaufen.
Ganz genau, jetzt werden neue Landwirtschaftsgruppen gegründet. Eine weitere wurde im letzten Jahr schon gegründet, also jetzt sind wir insgesamt bei 6 Gruppen, 5 davon sind schon was älter und jetzt ist das Ziel, da noch weitere Gruppen zu gründen. Genau, da gibt's auch schon ganz schön viele Familien. Die
und Wonesu ist in Kisumu, richtig? Ja, genau. Das ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt Kenias, wenn es mich nicht ganz täuscht. Genau. Und das heißt, die Familien sind alle auch in Kisumu oder ist das landesverteilt?
Genau, die Familien, die sind auch alle in Kisumu, im westlichen Teil der Stadt. Also das nennt sich Kisumu West Sub County. Das ist ein Gebiet, das direkt am Victoriasee liegt. Also ja, die Gruppen gucken direkt auf den See. Einige sind sogar direkt am Ufer. Also ja, ganz im Westen der Stadt. Aber gehört alles noch zu Kiesmühle.
Ist der See sauber, sodass man das auch als Wasser nutzen kann, was die Familien denn im Alltag unterstützt?
Aus dem See direkt, ja, beziehen die Familien, soweit ich weiß, kein Wasser. Das liegt auch daran, dass weite Teile des Ufers einfach durch Fischereibetriebe quasi zugebaut sind. Aber insgesamt ist die Region auch nicht ganz so dürre bedroht wie andere Teile Kenias. Also das ist eine relativ regenreiche Region, auch wenn die Region in letzter Zeit auch immer wieder ja heftige Dürrephasen durchlebt aufgrund des Klimawandels. Aber an sich ist, herrscht ein sehr feuchtes Klima.
Und Wiebke, du warst doch mit dieser Pfadfindergruppe da, aber du bist danach auch noch mal für längere Zeit nach Kenia gegangen. Erinnere ich das richtig? Davor.
Genau, ich war 2015 und 2016 in Kenia alleine. Und 2017 dann mit der Gruppe. Das war,
war das innerhalb deines Studiums?
So, privat quasi. Also.
Nee, aber ich meinte, ob das in deiner Studiumzeit war oder warst du da noch in der Schule?
2015 hatte ich gerade mein Abi gemacht. Also es war quasi in der Phase zwischen, ja, zwischen Schulabschluss und Studienbeginn. Und 2016 war kurz vor Studienbeginn, genau.
Okay.
Ich habe nämlich gar nicht direkt angefangen. Da hatte was nicht geklappt, genau. Und dann war ich noch mal in der Zwischenzeit quasi.
Und in dieser Zeit, das war ja dann eine relativ lange Zeit, hast du da noch mal andere Einblicke bekommen oder wie hast du da deinen Alltag gestaltet? Was konntest du da vor Ort tun?
Ich würde mich selbst, glaube ich, als eine Art Praktikantin vor Ort bezeichnen. Also ich habe mir vor allem die Arbeit angeschaut und dokumentiert, was da eigentlich vor Ort passiert. Unterstützend war ich vor allem als dadurch, dass ich das Projekt bekannt gemacht habe. Also das war, ich habe im Grunde das Projekt beworben. Da in dem Sinne war ich unterstützend. Mhm. Aber vor Ort, ich glaube, das ist irreführend, wenn man überlegt, dass ich da irgendwas helfen könnte. Mhm. Also die Expertise liegt vor Ort und ich war in dem Sinne wichtig, um einfach die Kommunikation zwischen dieser wirklich sehr, sehr kleinen NGO und den Ehrenamtlichen hier vor Ort in Deutschland aufrechtzuerhalten. Ich denke, deswegen war dieser Kontakt sehr wichtig.
Und auf welcher Sprache wurde kommuniziert?
Auf Englisch. Wir haben auf Englisch gesprochen. Mhm. Ja, also das ist total beeindruckend. In Kenia sind Englisch und Swahili die beiden Amtssprachen. Und parallel zu diesen beiden Sprachen sprechen die meisten dort aber auch noch lokale Sprachen der Volksgruppen, der einzelnen Volksgruppen auch noch fließend. Also untereinander wird in Kenia wird auf drei verschiedenen Sprachen fließend kommuniziert und ich konnte da immer nur mit meinem Englisch einsteigen. Aber genau, das lief sehr, sehr flüssig.
Was hat es mit dir gemacht, die Zeit in Kenia? Wie hat dich das verändert?
Das war eine wahnsinnige Sache. Also ich bin da im Grunde sehr naiv hingeflogen. Wahrscheinlich, wie man das halt so macht nach dem Abi, dann will man noch irgendwie sowas machen. Und ja, danach habe ich mir gesagt, ich will da eigentlich, ich mag da nicht mehr hin. Also das war, ich habe mich unfassbar arrogant gefühlt und habe mich sehr geschämt irgendwie für meine Privilegiertheit, dass ich jetzt einfach so völlig ungebildet nach meinem Abschluss da einfach mal für 2 Monate hinfliege und da einfach bin und mir das alles anschaue und dann einfach wieder zurückfliege. Also ja, das hat ganz schön viele Reflexionsprozesse angestoßen.
Und dann bist du ja doch nochmal hingefahren?
Ja, dann bin ich doch nochmal hingefahren, richtig. Da war das Ganze dann nochmal ein bisschen anders. Wobei danach, ja, habe ich weiß nicht, ich bin immer noch sehr zwiegespalten, was die Besuche dort angeht. Ich denke, einerseits ist es wahnsinnig wichtig, es ist ein wichtiger Austausch und gleichzeitig bin ich aber auch immer, setze ich allein durch meine Anwesenheit diejenigen, mit denen ich unterwegs bin, bringe ich in Gefahr tatsächlich. Also ich bedeute Gefahr für die, wenn ich da bin. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Und das heißt, meine Aufenthalte da sind mit einem riesengroßen Aufwand verbunden. Ich bin vollkommen abhängig von den Menschen, bei denen ich lebe oder gelebt habe zu dem Zeitpunkt. Und das sind alles so Faktoren, die...
Das heißt, alleine reisen war für dich da nicht möglich?
Ja, in gewissen... ja, ich sag mal, da gibt's natürlich auch so Touristenorganisationen, damit ist das kein Problem. Ich habe da aber einfach bei den Mitgliedern von UNESCO gewohnt, vor allem bei Berlin Lolo. Und das war schon alles in Ordnung, aber klar, ich war immer nur mit denen unterwegs und musste auch mit denen unterwegs sein.
Ja. Und vielleicht nochmal gerade so zum Verständnis, warum war es eine Gefahr, dass du bei ihnen warst? Vielleicht ist, ich weiß nicht, ob das schon so ganz rausgekommen ist.
Ja, also das Risiko, einfach Raub zu sein.
Einfach als weißer Mensch, ne?
Das ist, ja, damit muss man sich auch, es ist natürlich verständlich, ja klar. Ich als weiße Europäerin, die dann da reinstapft, strahlt natürlich Reichtum aus. Natürlich, also das ist ganz klar. Das haftet mir an. Das ist auch so eine Sache, mit der man sich dann erstmal konfrontieren muss, was alles einem an einem anhaftet, was man auch so schnell nicht los wird und was auch natürlich verständlicherweise an einem so anhaftet. Und ja, ich finde es wichtig, diese Erfahrung zu machen. Ist nicht einfach. Und ja, also vor allem die Gefahr, eben ausgeraubt zu werden. Das war so das größte.
Ist hier irgendwas passiert?
Nein, also ich persönlich habe das jetzt tatsächlich nicht so wahrgenommen. Das kam dann vor allem aus Gesprächen raus. Und was ich auch gar nicht so bemerkt hatte, was da für ein Aufwand noch betrieben wurde. Es wurden eigens verschiedene Motorrad-Taxifahrer organisiert, die mich dann wohin gebracht haben. Also es war ein Riesenaufwand, den ich gar nicht so mitbekommen habe und erst so, ja, währenddessen oder im Nachhinein dann gecheckt habe, boah, krass, das ist hier gerade nicht so, ja, normal, sage ich mal, was ich hier gerade erlebe. Also da steckt schon ein großer Aufwand dahinter.
Und als ihr dann mit der Gruppe nach Kenia gefahren seid, dann war ja quasi der Aufwand nochmal größer ja auch, weil es ja jetzt quasi um 23 Menschen ging und nicht nur um eine Person. Wie stehst du denn generell zu dem Thema, dass man als Pfadfindergruppe oder generell als Gruppe in ein Land wie Kenia zum Beispiel reist?
Ich glaube, ich bin da sehr zwiegespalten. Einerseits ist es, denke ich, ein ganz wichtiger Austausch aus so einer plumpen Information oder einer pauschalisierenden Information über Projekte, die da laufen, über Menschen, die da leben und was bewegen werden Individuen, wenn man ihnen begegnet auf so einer Reise. Ja, und das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich meine, der Diskurs, führt es wahrscheinlich zu weit. Aber ja, ich meine, es ist insofern schwierig, denke ich, dass man da als europäische Gruppe auftaucht und als der Gruppe auch eigentlich ziemlich verbleibt und sich da schon so eine sehr binäre Begegnung eigentlich stattfindet. Ne? Einmal die weißen Touris, die dann da, ähnlich wie bei meiner ersten Reise nach Kenia, die dann da auftaucht und es sich eben leisten kann, schon mit 15 Jahren das Land für 2-3 Wochen zu besuchen und sich die Projekte einmal anschaut und dann wieder wegfliegt. Also ich denke, da prallt schon ganz schön was aufeinander und man kommt nicht so richtig aus seiner Rolle raus, gerade in so einer großen Gruppe. Findet selten so eine richtige 1:1 Begegnung statt. Also das ist mir bei der Reise aufgefallen.
Ich erinnere mich noch, als ich vor 10 Jahren da war, haben wir dann auch verschiedene Schulen besucht, die quasi dann auch mit Schulspeisungen unterstützt worden sind. Und wir waren in einer Schule in einem Slum gewesen. Und das war nämlich auch so eine Situation, dass man hat sich so falsch da gefühlt. Und also da muss ich heute noch so oft drüber nachdenken. Natürlich wurden wir ganz viel nach Geld gefragt. Und diese Vorstellung, wir haben quasi unseren großen Geldkoffer aufgemacht, haben Geld rausgeholt, sind da runtergeflogen. So ist es ja nicht gewesen. Ich meine, wir haben ja auch viel dafür gespart. Aber wir haben die Möglichkeit, so viel Geld zu sparen, um so eine Reise zu machen. Und dann war man da und dann waren auf einmal Kinder im Alter von, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, der Jüngste war irgendwie 17 Monate bis 5. Klasse grob, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, und sitzen da in einem ganz dunklen Raum in so einer Wellblechhütte und es war wahnsinnig heiß und wir konnten alle gar nichts mehr sagen, weil wir so sehr mit unseren Gefühlen, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, so durcheinander waren, ob das, was wir gerade hier machen, eigentlich richtig ist. So, und deshalb, ich kann das total nachvollziehen, als du gesagt hast, nach dem ersten Mal wolltest du nicht mehr fahren. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich möchte eigentlich am liebsten hänge ich Zeit dran, wenn ich da bin. Und ich war danach so froh, erstmal nach Hause zu kommen, weil ich irgendwie Zeit brauchte, Sachen zu verarbeiten. Und Ja, und dann, ich bin nicht mehr gefahren, aber gar nicht aus dem Grund, weil ich nicht mehr wollte, sondern weil sich einfach, ja, in meinem Leben sich das anders ergeben hat, wie ich auch arbeite und was gekommen ist. Aber trotzdem würde ich jetzt nochmal sagen, ich würde eigentlich gerne, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwo zu helfen, sicherlich gerne in das Projekt unterstützen. Aber ich weiß noch, dass die Situation mich damals auch wahnsinnig beschäftigt hat. Wie bin ich in dieser Situation?
Genau. Also ja, man kommt dahin und wird sich plötzlich so seiner eigenen Privilegien, seiner Situation in Deutschland plötzlich sehr bewusst. Wer bin ich eigentlich? Ne? Und ja, das wird einem da sehr, ja, oder beziehungsweise einem wird ja auch bewusst, wie man wirkt oder wie überhaupt Deutschland, Industrienation, Europa für ein Image ausstrahlt. Genau, das einem dann da begegnet. Mhm. Mit dem man identifiziert wird.
Also grundsätzlich kann man aber ja dann schon sagen, dass die Organisation Watoto Kabisa so wenig wie
nötig.
Aber so wenig wie nötig, genau, hinfährt, aber eben quasi die Besuche, die gemacht werden, dann gezielt auch setzt und in größeren Abständen setzt, sodass die Kommunikation laufen kann. Aber es jetzt nicht so ist, dass da ständig irgendwelche Rollgruppen aus Deutschland vorbeikommen, um zu gucken, ob das Projekt läuft, sondern dass es wirklich vollkommen darum geht, dass die Menschen da sich selbst helfen und dass das da selbst und man quasi von Deutschland aus nur zuarbeitet.
Genau. Mhm. Ja, also mit den die Fahrten dahin, die sind auch viel mehr, um hier Menschen zu motivieren, diese Arbeit weiterzuführen und hier vor Ort in Deutschland bei den Projekten zur Unterstützung der Organisation mitzuhelfen. Also es geht überhaupt nicht um Kontrolle oder so, höchstens um den guten Draht zu behalten. Also wir machen das ehrenamtlich und ich denke, da ist es wahnsinnig wichtig, so einen persönlichen Kontakt zu den MitarbeiterInnen der NGO zu pflegen.
Ja, und auch zu sehen, dass das Geld auch, was man spendet, auch dann auch ankommt, da wo es gebraucht wird, ne?
Genau. Ja, das ist natürlich auch ein riesiger Motivationsschub, wenn man einfach merkt, boah, krass, das bewegt so mega viel. Und hier, wir überweisen irgendwie 2-3 Mal im Jahr ein kleines Budget und das ändert Leben. Das ändert wirklich wahnsinnig viel vor Ort.
Wo kann man diese Karten erwerben?
Die könnt ihr unter karten@watoto-kabisa.de erwerben. Aber am besten besucht ihr einfach unsere Instagram-Seite Watoto Kabisa.
Genau, also wir werden das auf jeden Fall alles verlinken, sodass ihr da auch einfach drauf zugreifen könnt.
Genau, und da gibt's auch direkt einen Reiter Geschenkkarten, da können die erworben werden. Ansonsten sind natürlich auch so Solospenden wünschbar.
Ja, unbedingt. Dann, dass sich jeder da auch mal Gedanken drüber machen kann, wie oft man vor einem Geburtstag oder vor Weihnachten da steht und gar nicht so genau weiß, was man schenken soll, weil die Person, die man beschenkt, einfach schon alles hat. Und da finde ich, ist es eine super Möglichkeit, einfach zum Beispiel eine Ziege zu schenken oder einen Gemüsegarten und damit ganz, ganz schön viel zu helfen und zu verändern.
Ja, ich kann ja mal einen Vergleich bringen. Also so eine Schule ein Jahr lang mit Schulspeisung zu versorgen. Das sind bis zu 700 Kinder ein Jahr lang mit Schulspeisung zu versorgen, kostet gut 1.000 Euro. Das ist, also ich kann das nicht direkt runterrechnen, aber das ist nur gut 1 Euro pro Kind.
Das ist unglaublich.
Das ist
oder
Wahnsinn.
Knapp 2 Euro. Also das ist mit ganz kleinen Beträgen.
Gibt es eine Möglichkeit, oder das sehen wir wahrscheinlich auch auf der Website, ne? Spendenkonto? Ist da auch aufgeführt?
Genau, da ist auch da ist ein Spendenkonto.
Genau. Okay, gut. Also wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal unter dem Podcast. Die Seite kenia-rps.wordpress.com und da kann man dann eben die verschiedenen Geschenkkarten sehen und auch das Spendenkonto ist da auch aufgeführt. Und die Menschen in Kenia, vor allem ja die Kinder in Kenia, die freuen sich.
Volle Kanne Kinder.
Mega, also wie gesagt, da kommt alles an und bewirkt mega viel. Ich glaube, besser kann man Verspenden nicht.
Ja, wenn da jetzt irgendwie Fragen auftauchen sollten bei HörerInnen, dann kann man sich mit Sicherheit auch über das Instagram-Konto bei euch melden.
Auf jeden Fall.
Oder über eine E-Mail-Adresse, die auf der Homepage steht.
Auf der Homepage gibt es auch E-Mail-Adressen. Ansonsten vorstand@watoto-kabisa.de. Aber das steht auch alles, genau. Kontaktdaten gibt es auch auf der Homepage.
Wiebke, vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank.
Oder Inge, hattest du noch eine Frage? Ich wollte dich jetzt nicht so abmühlen.
Ja, bin irgendwie nochmal voll drin gerade und habe seit langem irgendwie mich nochmal so intensiv jetzt auch damit beschäftigt und habe auf jeden Fall auch jetzt wieder richtig Bock, da wieder einzusteigen. So, und sobald es Corona-mäßig funktioniert, auch einfach wieder Aktionen zu machen, weil das einfach ja so wahnsinnig leicht für uns ist, da so wahnsinnig viel zu bewegen. Vielen Dank, Wiebke.
Ja, vielen Dank euch. Wie gesagt, das war cool. Bei Fragen gerne melden.
Ich genau, nehme an, das die, machen wir.
Genau, die Kontaktdaten werden dann auch verlinkt. Super.
Ja, möchtest du, gibt's noch was du zum Abschluss gerne loswerden möchtest? Oder ist alles gesagt?
Boah, das sind immer die schwierigsten Worte. Ja, ich glaube, es ist wirklich, hier zeigt sich, wie mit kleinen Gesten unfassbar viel getan werden kann. Da kommt auch nochmal so dieser Pfadfinder Gedanke ins Spiel. Ich glaube, das ist eigentlich das.
Erzähl mal den Pfadfinder Gedanken.
Ja, dass jeder Einzelne was bewegen kann. Einfach. Jeder Einzelne kann, auch wenn es jetzt hier nur so eine kleine Spende ist, was ganz schön Großes bewegen. Und bei den Pfadfindern, genau, da geht es darum, jeden Einzelnen so zu unterstützen, dass er sie das Selbstbewusstsein hat, wirklich was zu bewegen und anzufassen und das Selbstvertrauen erhält, das zu schaffen.
Absolut.
Das ist ein voll schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Wiebke.
Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für der Podcast. Heute mit Wiebke von Watoto Kabisa. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns eine Bewertung dazulassen und den Podcast zu abonnieren. In 2 Wochen gibt es dann eine neue Folge Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.